ARD.
Jubel bei der AfD-Wahlparty, einem der Sieger der Europawahl, muss man sagen. Die AfD konnte der ersten Hochrechnung zufolge im Vergleich zur Europawahl 2019 von 11 auf 16,4% zulegen.
Und wir fordern alle Parteien auf, die bislang Brandmauern gegen die AfD errichtet haben, davon abzugehen. Es wird nicht funktionieren.
Die Menschen sind frustriert und sie haben die Nase voll von einer Ampelregierung, die bei den echten Themen, die die Menschen umtreiben, komplett versagt.
Es gibt jetzt nichts schön zu reden. Das Wahlergebnis ist für uns ein Desaster. Wir müssen uns in nächster Zeit einige schwerwiegende und ehrliche Fragen stellen.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesebene es schafft, mehr Stabilität und Zuversicht auch in die Bevölkerung zu transportieren. Das ist offensichtlich nicht gelungen und das hängt dann wieder auch mit diesem Wahlergebnis zusammen.
Zugewinne für die AfD, Absturz für SPD und Grüne, starker Einstand für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Damit herzlich willkommen zur Spreepolitik in dieser Woche. Wir schauen natürlich auf die Europa- und Kommunalwahlen, die teils erstaunliche, teils auch besorgniserregende Ergebnisse hervorgebracht hat. Da gibt es so viel zu besprechen, das soll heute unser einziges Thema in der Spreepolitik sein. Bei mir im Podcast sind jetzt Boris Hermel aus der Landespolitischen Redaktion in Berlin und Thomas Bittner aus der Landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Nochmal kurz zurückgeblickt auf diesen Sonntag. Ein Superwahltag in Brandenburg, gleich mit zwei Wahlen letztlich, Europawahl und Kommunalwahl. In Berlin ein relativ normaler, einfacher Wahlsonntag, kann man fast sagen. Dankbarerweise nur Europawahl in Anführungszeichen. Wie habt ihr den Abend erlebt? Boris, du warst unterwegs mit dem Kamerateam bei Wahlpartys.
Ja, wir konnten es ja nicht zerteilen. Wir waren zu zweit unterwegs. Ich war unterwegs erstmal um 18 Uhr bei der AfD. Die waren ja in Reinickendorf in ihrer Bundeszentrale den Wahlabend begangen. Und da brach natürlich ein grandioser Jubel los. Erstmal ein kleinerer, als das Ergebnis der Grünen bekannt wurde. Und in der Prognose und dann natürlich ein riesengroßer, als ihr eigenes Ergebnis bekannt wurde. Dann in der Prognose waren es ja noch über 16%, am Ende wurden es 15,9 bundesweit. Das war für sie ein Riesenerfolg, so haben sie sich was verkauft, auch wenn sie, muss man dazu sagen, in Umfragen ja zwischenzeitlich schon sehr viel höher gehandelt wurden, nämlich bei 22-23%. Da sind sie deutlich drunter geblieben am Ende. Und dann habe ich, irgendwie war das ein nettes Kontrastprogramm, den Abend bei den Grünen beschlossen in der Columbia-Halle. Das sind ja die eindeutigen Wahlverlierer gewesen an dem Abend. Mit gewaltigen Verlusten auch in Berlin über 8 Prozentpunkten, die sie runtergegangen sind.
Thomas, wir beide hatten an dem Sonntagabend ja noch mit im Fernsehstudio miteinander zu tun. Du hast dann die Zahlen in der Spätausgabe präsentiert. Hattest du denn die Chance, an dem Abend vorher noch mal ein bisschen rauszukommen oder war Zahlenstudium deine Arbeit?
Genau, meine Arbeit war Zahlenstudium und ich stand im Brandenburg Aktuellstudio und dann später in der Späten, wo wir die Ergebnisse präsentiert haben. Das Besondere an dieser Wahl ist es, dass wir ja tatsächlich immer warten mussten, bis die vielen tausenden Wahlhelfer ausgezählt hatten. Es gab die Regel, zuerst wird Europawahl ausgezählt, dann wird Kommunalwahl ausgezählt, aber bei der Kommunalwahl wird auch erstmal der Kreistag ausgezählt und dann geht es in die Stadtverordnetenversammlung, dann in die Ortsbeiräte. Das hat ja zum Teil tatsächlich bis Montag früh gedauert und so ein bisschen der Eindruck, ich stand im Studio und hatte zum Teil ja die waren ja wirklich ganz heiß, die Grafiken, also ganz aktuell die Zahlen aus den Kreiswahlleitungen, die wir dann an die Wand geworfen haben im Fernsehstudio. Und das war dann schon, wenn man dann Berlin und Brandenburg verglichen hat, schon ein deutlicher Unterschied zu spüren. Das war das Erste, was ich gefühlt habe. Also wir haben es mit zwei sehr unterschiedlich tickenden Ländern zu tun. Und dann sah man immer diese AfD-Ergebnisse, die immer über 30% lagen und in einem Kreis im Süden des Landes Brandenburg sogar bei über 40%. Und das hat sich dann am nächsten Morgen, als man aufgewacht ist und als dann alles ausgezählt war, also auch die Briefwahlstimmen, ein bisschen relativiert. Also während ich abends ins Bett gegangen bin mit dem Gefühl, ein Drittel der Brandenburger haben AfD gewählt, waren es am Ende 25-27%, je nach Europawahl oder Kommunalwahl, also deutlich weniger. Hätte es tatsächlich nur den Unwahlgang gegeben, ohne Briefwahl, dann hätte die AfD bei der Europawahl bei 32% gelegen und bei der Kommunalwahl bei 29,8, also knapp 30. Am Ende landete sie aber bei 27-25%. Es ist natürlich klar ein Wahlsieg für die AfD, aber eben diese magische Schwelle 30% haben sie nicht überschritten.
Falls Sie es übrigens Klick und Rascheln hören im Podcast, das liegt an uns. Wir haben hier sehr viele Zettel auf dem Tisch liegen. Ich habe hier gleichzeitig auf unserer großen Videowand auch noch die Übersichtsseite von rbb24 zu den Ergebnissen der Wahlen vom letzten Sonntag aufgerufen. Wenn Sie sich da also nochmal informieren wollen, auch was die Zahlen, was die Verteilung angeht, ist eine super Quelle. Einfach bei rbb24.de nachschauen und ich versuche dann hier auch mal ein bisschen den Überblick über die Zahlen dann auch zu behalten. Wir schauen erstmal kurz auf die beiden Parteien, die Wahlsieger geworden sind, definitiv, nämlich CDU und AfD. CDU stabil geblieben, AfD stark dazugewonnen. Erstmal Thomas, nochmal zu dir, du hast es ja schon angesprochen. Was sagt uns das mit Blick auf die Landtagswahlen? Ist das ungefähr so das, was wir dann auch im September erwarten können? Überall, fast überall in Brandenburg, blau ganz vorne?
Na, es ist am Ende noch nicht gesagt, weil wir wissen ja nicht, wie dieser Sommer abläuft. Und wir wissen ja auch, dass wir 3 Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg noch 2 Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben. Die können in der letzten Endphase natürlich auch nochmal für ein bestimmtes Stimmungsbild sorgen. Und wir haben die Erfahrung von 2019. Da hatte bei der Europawahl die AfD die Nase vorn, bei der Kommunalwahl die CDU und dann bei der Landtagswahl die SPD. Also das war 2019 auch etwas anders. Aber was diesmal wirklich anders ist, dass die AfD sowohl bei der Europawahl als auch bei der Kommunalwahl vorn war. Und das ist ja ein Signal dafür, dass wie gefestigt viele Menschen bei der Entscheidung für die AfD sind. Und das muss allen anderen Parteien natürlich zu denken geben. Das kann natürlich dann auch tatsächlich bis zum September halten.
Boris, in Berlin ist die CDU stabil geblieben und die hat das auch genauso gefeiert. Also yay, wir sind weiter Nummer 2 und verbessert, nicht verloren, hatte ich das Gefühl. Also es war jetzt nicht wirklich Euphorie.
Nee, es war keine Euphorie, es war eher so ein zurückhaltendes, leises Jubeln. Und das hängt auch wirklich von der Perspektive ab, die man einnimmt und von der Wahl, mit der man es vergleicht. Es wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich habe mir mal genauer angeguckt bei der CDU. Die sind in Berlin rausgekommen mit 17,6%. Das sind plus 2,4%, wenn man es mit der letzten Europawahl vergleicht. Wenn man es aber vergleicht mit der sehr viel weniger zurückliegenden Wiederholungswahl des Abgeordnetenhauses, da hatten sie 28,2%. Und wenn man das vergleicht, dann ist das schon jetzt nicht unbedingt ein super Ergebnis, auf 17% abzusacken. Zumal, wenn man sich anguckt, wie das 2016 und 2019 war. 2016 hatten wir eine Abgeordnetenhauswahl, 2019 hatten wir eine Europawahl. Da waren die lange nicht so weit auseinander in den Ergebnissen. Da hat die CDU damals 17,6% geholt, historisch schwächstes Ergebnis bei den Abgeordnetenhauswahlen 2016 und 3 Jahre später bei der Europawahl 15,2. Also das war sehr viel enger beieinander als jetzt, wo wir über 10 Prozentpunkte dazwischen liegen.
Das heißt, das klingt jetzt bei dir eher nach Verlust. Also wenn man es so rechnet, würde man sagen, die CDU ist dramatisch abgesagt.
Ich würde sagen, die CDU sollte sich ein paar Gedanken machen, dass die Distanz so viel größer ist als bei den letzten beiden Wahlen, die man vergleicht.
In Brandenburg ist es übrigens anders. Da ist dann die CDU, die ja immer auch bundesweit als ein Landesverband galt in der CDU, der nicht besonders stark war, der immer viel gespalten war, in dem es viel Streit gab und der auch schwach war, beim letzten Mal ja ein bisschen mit 15-16% auch bei der Landtagswahl nicht gut abgeschnitten hat. Aber ausgerechnet die CDU ist jetzt der Stabilitätsanker der Parteien, die in der Regierung sind. Also die machen quasi sowohl bei Europa als auch bei der Kommunalwahl, bei den Kommunalwahlen muss man ja sagen, waren ja viele, machen sie jeweils plus ein leichtes nur, aber auf jeden Fall, während alle anderen Regierungsparteien, das hat natürlich damit zu tun, dass die SPD und die Grünen sowohl im Land als auch im Bund in der Regierung sind und ja vor allen Dingen die Ampelregierung im Bund jetzt offensichtlich abgestraft wurde bei dieser Wahl. Die CDU konnte aus der Oppositionskraft, die sie am Bundestag ist, zumindest dieses kleine Plus gewinnen und das gibt natürlich der CDU Hoffnung, dass sie, selbst wenn die AfD bei der Landtagswahl vorn ist, als Platz 2 dann doch den Ministerpräsidenten stellen kann, weil mit der AfD will ja keiner. Und dann wäre sie quasi die zweitstärkste Kraft und das würde einen Wechsel in der Staatskanzlei geben.
Ja, wir hören mal kurz rein. Ich habe mal ein paar Stimmen von der CDU aus Berlin und Brandenburg eingesammelt. Wir hören erstmal Ottilie Klein, bei der man, glaube ich, nicht nur die Wahlanalyse sehr knapp aus CDU-Sicht ganz gut nachvollziehen kann, sondern vor allem auch das Selbstbewusstsein. Wir hören mal ganz kurz rein.
Wir sehen im bundesweiten Ergebnis, dass die Ampelparteien klar abgestraft wurden für die Bundespolitik. Wir sehen eine ganz große Unzufriedenheit der Menschen im Land mit der Ampelpolitik. Und ich glaube, die Ampel sollte das als Warnsignal verstehen und endlich eine Kurskorrektur einleiten, wenn nicht sogar die Vertrauensfrage stellen.
Naja, das ist die Reaktion auf die Ankündigung von Emmanuel Macron, am Wahlabend, noch am Europawahlabend noch zu sagen, ich löse die Nationalversammlung auf und setze Neuwahlen an. Das war natürlich eine Dynamik drin, das hat die CDU sich ja sofort draufgesetzt. Ich sag nochmal, mit Blick auf die Berliner Zahlen, ist das schon relativ mutig zu sagen, wir sind die großen Wahlgewinner und die Ampel ist abgestraft. Klar ist die abgestraft worden, bei Europawahlen werden die Regierungsparteien regelmäßig abgestraft und die Opposition ist eher auf der Siegerstraße. Aber wenn ich es vergleiche mit der letzten Abgeordnetenhauswahl, also der Wiederholungswahl, ist das jetzt wirklich ein Delta von minus 10 Prozentpunkten.
Gordon Hoffmann hören wir jetzt gleich noch, den Generalsekretär der CDU in Brandenburg, und der leitet gleich mal über ein Thema, das wir auf jeden Fall noch besprechen müssen. Das Stichwort Brandmauer wird da auf jeden Fall fallen. Wir hören mal kurz rein, wie Gordon Hoffmann dieses Wahlergebnis interpretiert hat.
Frustrierend ist es zu sehen, dass die Bundesregierung mit ihrer Ampelpolitik die Menschen in die Arme der Populisten links und rechts treibt. Wenn es überhaupt noch anständige Politik geben soll, wenn es jemanden gibt, der AfD Paroli bieten kann, dann ist es die CDU. Das ist heute Abend klar geworden.
Thomas, das heißt also, die CDU in Brandenburg zumindest hat für sich die Rolle des Bollwerks gegen die AfD gleich angenommen. Denn die Diskussion darüber, ob es da eine Brandmauer geben sollte, die haben wir ja auch. Und die beantworten, glaube ich, nicht alle in der CDU, auch in Brandenburg gleich.
Na, auf der Landesebene schon. Also da gibt es, glaube ich, kein Vertun. Da wird es keine Zusammenarbeit geben im Landtag und da wird es auch keine Regierungsbildung geben. In den Kommunen wird es natürlich jetzt deutlich schwieriger. Also man hat sehr starke AfD-Fraktionen und wir wissen ja, was in Kreistagen, in Gemeindevertretungen, in Stadtverordnetenversammlungen entschieden wird. Da geht es um Spielplätze, da geht es um Busverkehr, da geht es um Schulneubau und da wird man sicherlich das eine oder andere, die eine oder andere Entscheidung auch mit AfD-Stimmen treffen müssen. Und es ist aber jetzt für die Landtagswahl natürlich für die CDU so ein Signal, wir sind die einzigen von all den Parteien, die man ich sag's jetzt in Anführungsstrichen, die man als etablierte Partei bezeichnet, stabil geblieben sind. Denn in Brandenburg, wenn man mal alles zusammenzählt, dann muss man sagen, das Lager derjenigen, die mit der klassischen Politik, mit den klassischen Politikritualen, Koalitionen, Kompromisse, die schon ewig im Bundestag sitzen, mit all diesen Parteien nichts anfangen können. Dieses Lager ist in Brandenburg inzwischen größer als 50%.
Das heißt für die Regierungsbildung dann?
Ja, es macht die Regierungsbildung schwierig. Also man sieht die AfD, das BSW, man sieht die unabhängigen Wählergruppen, BVB, Freie Wähler, die Bauern, die sich zusammengetan haben und bei den Kommunalvertretungen angetreten sind, die sind zum Teil tatsächlich in einer Mehrheit. Man muss allerdings auch sagen, dass selbst dieses Spektrum natürlich auch nochmal geteilt ist. Es gibt die AfD, es gibt auch unter den unabhängigen Wählergruppen, beispielsweise in Cottbus, eine Mittelstandsinitiative, die es auch jetzt in die Stadtverordnung zusammen geschafft hat. Das sind diejenigen, die Anfang des Jahres auf die Straße gegangen sind. So Unternehmer, unterstützt übrigens von Peter Hane, der aber auch schon bei AfD-Veranstaltungen aufgetreten ist. Also die gehören quasi eher in dieses Spektrum, während zum Beispiel BVB, Freie Wähler, inzwischen in allen Kreisen angetreten, landesweit über 7% geholt haben, demokratisch agieren als Wählergruppen, die kann man natürlich tatsächlich nicht in dieses, die sind natürlich populär, populistisch manchmal, die vertreten oft Einzelinteressen, aber sie sind natürlich nicht in dieses rechtspopulistische oder rechtsextreme Lager zu packen. Und BSW muss ja auch erstmal beweisen, in welchem Spektrum sie eigentlich unterwegs sind.
Genau, da schauen wir nämlich gleich noch drauf. Also das BSW werden wir uns gleich nochmal auch mit im Verhältnis zu den Linken nochmal anschauen. Ich spiele mal ganz kurz ein, wie es die AfD interpretiert hat. Wir hören erst Christine Brinker, die AfD-Chefin aus Berlin, und dann AfD-Fraktionschef Bernd in Brandenburg, die natürlich ein ganz anderes Signal, vor allem Richtung CDU, glaube ich, gesendet haben. Wir hören mal kurz rein.
Die anderen Parteien sollten anfangen, ja, mit uns zu reden, mit uns zu rechnen, mit uns zu kalkulieren in Zukunft und in den Diskurs treten.
Wir fordern alle Parteien auf, die bislang Brandmauern gegen die AfD errichtet haben, davon abzugehen. Es wird nicht funktionieren, gegen die stärkste Kraft im Land, in den Kreisen, in den Städten und im Land weiter zu regieren.
Also sehr viel Selbstbewusstsein da auf AfD-Seite, aber es ist trotzdem weiterhin nicht realistisch, dass irgendwo einer von diesen Brandmauern fällt, oder? Außer vielleicht ganz lokal mal irgendwo.
In bestimmten Gemeindevertretungen, bei bestimmten Abstimmungen, wenn es um Sachthemen geht, wird das vielleicht das eine oder andere Mal passieren müssen. Auf der Landesebene sehe ich es nicht.
Und in Berlin? Das gilt für Berlin ganz genauso. Also in Berlin haben wir ja auch ein Ritual. Jede Plenarsitzung, wenn das Abgeordnetenhaus zusammenkommt, passiert das Gleiche. Es gibt eine Verbundwahl. Da geht es um etliche Kuratorienposten, Letteverein, Landeszentrale für politische Bildung und so weiter. Das ist seit Jahren jetzt so, dass da immer wieder AfD-Leute aufgestellt werden, die immer wieder durchfallen. Also da sind alle anderen Fraktionen im Abgeordnetenhaus sind sich einig, die sollen nicht in diese Posten kommen. Ja. Und da sehe ich überhaupt kein Aufweichen oder Bröckeln an der Brandmauer.
Aber ist nicht das Problem, dass oder die Situation, dass 82%, glaube ich, der AfD-Unterstützer gesagt haben, ich wähle die Partei, obwohl da Rechtsextremisten dabei sind, teilweise ganze Landesverbände im Prinzip rechtsextremistisch sind. Ist mir aber egal, ich wähle die trotzdem. Dass sich da ein harter Kern an Unterstützern bildet, denen dieses ganze Argument mit, wir brauchen eine Brandmauer gegen Antidemokraten, das zieht bei denen nicht.
Ja, ich würde sagen, es gibt, man muss einfach mal auf die Themen schauen, mit denen die AfD Punkte macht. Und weil viele Menschen sich nicht gesehen fühlen, kommen sie dann auf die AfD und dann ist es ihnen auch egal, dass da Verfehlungen und China-Connections und Moskau-Connections und Rechtsextremismus, dass das alles quasi Themen sind, die eigentlich die AfD dann zu so einem Außenseiter machen. Aber die Themen, mit denen sie kommen, da sind viele der Meinung, ja, die müssen ja aufgegriffen werden. Das ist auch dann wiederum der Erfolg in Brandenburg für BSW. Das sind Themen wie Migration, wo sich viele nicht gesehen fühlen in dem, was in der öffentlichen Debatte in der Politik passiert. Das ist der Ukraine-Krieg. Wie sieht es mit der Unterstützung für die Ukraine aus? Auch der Rückblick auf die Corona-Maßnahmen. Da sehen sich viele nah bei denen, die das sehr kritisch gesehen haben, dass der Staat da rigoros auch zum Teil durchgegriffen hat. Und natürlich, wenn wir auf uns selber schauen, die Skepsis gegenüber den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und die Parteien, die diese Themen kritisch aufgreifen, die haben zum Beispiel im Osten dann einen Erfolg. Und wenn die anderen Parteien auf diese Themen auch schauen würden, kann es auch sein, dass die AfD an der Stelle auch wieder Zuspruch verliert, wenn sich beispielsweise beim Thema Migration jetzt im Kreise der Innenminister, im Kreise der Ministerpräsidenten, im Kreise der europäischen Staatschefs eine andere Migrationspolitik durchsetzen würde.
Und dafür gibt es ja Anzeichen. Die Innenministerkonferenz kommt nächste Woche zusammen. Da geht es dann auch um Abschiebungen möglicherweise wieder nach Afghanistan oder Syrien, die ja jahrelang gar nicht stattgefunden haben. Man sieht es auch, wenn man sich die Infratest-Daten anguckt. Die ARD hat ja Infratest beauftragt und nochmal die wahlentscheidenden Themen angesprochen. Und da war vor 5 Jahren der Klimaschutz ganz oben. Und jetzt haben wir eben ganz oben Asyl, Migration. Danach kommt internationale Konflikte, Kriege, genau wie Thomas gesagt hat. Danach kommt soziale Sicherung. Und danach erst kommt der Klimaschutz. Und das zahlt natürlich dann auch auf die AfD ein, das ist klar.
Und klar, und zieht natürlich dann bei den Grünen entsprechend auch Unterstützung genau. ab, denn das ist deren großes Thema. Dann lass uns über das BSW reden. Wir hören mal ganz kurz Robert Krumbach, den Chef des BSW, relativ jung halt noch in Brandenburg, gerade erst gegründet, der Landesverband, der mal erklärt, warum er glaubt, dass seine Partei so erfolgreich ist bei diesen Wahlen.
Die Menschen wollen, dass man ihnen zuhört, die Menschen wollen eine Stimme haben und wir bieten ihnen das. Wir hören zu, wir geben den Menschen eine Stimme und das ist Demokratie in Reinkultur. Ich wüsste nicht, was das sonst sein soll. Zuhören, aufnehmen, die richtigen Lösungen gemeinsam mit den Menschen entwickeln und dann umsetzen. Das ist Demokratie, ja.
Also erstmal den Menschen zuhören und dann machen, was die Menschen einem sagen. Ist, glaube ich, die klassische Definition von Populismus. Er hat da auch kein Problem mit, oder Thomas, mit dem Begriff?
Das glaube ich nicht. Wir wissen ja auch, dass Sarah Wagenknecht damit jetzt nicht das Problem hat. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wo die BSW, das BSW, oder die Sarah Wagenknecht, also wo dieses Bündnis die Stimmen herbekommen hat, alle, die gehofft hatten, dass sie im Grunde der AfD etwas abnimmt. Nein, die hat das Spektrum einfach nur erweitert. Und die meisten Wählerinnen und Wähler, die zur BSW gegangen sind, die kommen von der SPD. Das sind 3-mal so viel wie die früher AfD gewählt haben. Also auch die Linke verliert natürlich sehr viel ans BSW. Und das ist, glaube ich, die Überraschung. Das Spektrum derjenigen, die es kritisch sehen, was Migration, Ukraine, Krieg und so weiter angeht, ist jetzt größer geworden statt kleiner.
Ja, ich sehe bei Boris auf dem Tisch auch schon die bunten Pfeile mit der Wählerwanderung liegen. Wie sieht es denn bei der Wählerwanderung fürs BSW in Berlin aus? Hast du da die Zahlen?
Wir haben, haben Thomas und ich die gleichen Zahlen. Es gibt von Infratest nur bundesweit erhobene Wählerwanderungszahlen, die hat Thomas gerade alle schon erzählt. Für die Linken in Berlin, das wird in Brandenburg, glaube ich, nicht viel anders sein, ist das natürlich ein Schlag ins Kontor, weil die sind komplett verzwergt worden. Auf der Landesebene, wenn man vor allem in den östlichen Bezirken sich das anschaut, da noch umso mehr, teilweise wirklich abgestürzt, erdrutschartig, während das BSW aus dem Stand auf Werte, der extremste Wert ist in Lichtenberg, in Hohenschönhausen, in einem Wahlbezirk, auf 26,4% kommt. Und die Linke, die da mal über 22 hatte, inzwischen runter ist auf 5,7%.
Das war mal eine Hochburg.
Ja, das war eine absolute rote Hochburg und ist komplett gewandert.
Ja, die Linke in Brandenburg 4,4% bei der Europawahl und ein bisschen mehr Hoffnung, Kommunalwahl 7,8%, aber weit, weit unter dem, was sie früher mal, das war ja mal die Kümmererpartei vor Ort, wenn jemand ein Problem mit Mieten hatte, ein Problem mit Wohnen, ein Problem mit Arbeit, Unterstützung, dann war immer die Linke da. Ist sie jetzt nicht mehr.
Ja, Boris, du warst ja in dem Wahlkreis, beziehungsweise in dem Wahlbezirk, es ist ein Straßenzug und ein paar Seitenstraßen in Hohenschönhausen, wo das BSW eben so durch die Decke gegangen ist. Man muss auch sagen, wenn man sich auf der Karte mal anschaut, wo die AfD stark gewesen ist, da war auch das BSW stark. Da haben sie ihre besten Ergebnisse eingefahren. Das heißt, die laufen da zumindest, was das Ergebnis angeht, im Gleichschritt. Inhaltlich wissen wir es, finde ich, nicht so genau. Denn die Motivation, BSW zu wählen oder AfD zu wählen, als Protest gegen das, was im Augenblick läuft, gerade auch im Bund, diese Motivation klingt irgendwie für mich zumindest immer relativ gleich.
Da gibt es ja Daten inzwischen, die belegen, dass gerade bei der AfD das nicht unbedingt Protestwählerinnen und Protestwähler sind, sondern dass das Überzeugungswählerinnen und Wähler sind, sehr viel stärker als bei vergangenen Wahlen. Und beim BSW, das ist halt noch eine Phantompartei so ein bisschen. Man weiß die Überschriften, aber man weiß noch nicht viel über einzelne Politikfelder, wie das BSW sich da aufstellen will. Aber was Thomas vorher gesagt hat, das ist eben in diesem einen Lichtenberger Wahlbezirk wirklich wie in einem Brennglas zu beobachten. Die AfD liegt vorne. Noch etwas über 26,4, dann kommt das BSW mit 26,4. Also da hat man sich überhaupt nichts gegenseitig weggenommen, sondern da ist man einfach nur fast doppelt so groß geworden.
Lass uns noch kurz auf SPD und Grüne schauen, die beiden großen Wahlverlierer. Ich glaube, da sind viele Sachen, viele Analysen schon gelaufen jetzt diese Woche. Wir hören noch mal ganz kurz Maximilian Schirmer, den Landeschef der Linken in Berlin, bei dem man, glaube ich, schlicht den Gemütszustand ganz gut raushören kann.
Es gibt jetzt nichts schön zu reden. Das Wahlergebnis ist für uns ein Desaster. Wir müssen uns in nächster Zeit einige schwerwiegende und ehrliche Fragen stellen.
Ehrliche Fragen stellen? Was meint ihr, was könnten die Antworten sein?
Das klang ja jetzt eher ein bisschen verzweifelt, fand ich, von Herrn Schirmer. Ich fand so andere Stellungnahmen von Berliner Linken noch aufschlussreicher, die dann sehr direkt und sehr offen auch gesagt haben, wir haben jetzt noch eine Chance bis zur Bundestagswahl nächstes Jahr. Wenn wir es bis dahin schaffen, irgendwie wieder einen Mehrwert zu kreieren für Wählerinnen und Wähler und ein bisschen nach oben zu kommen, dann haben wir noch eine minimale Chance. Wenn nicht, dann war es das mit den Linken. Dann ist die, wörtlich hat Sebastian Schüsselburg, der Abgeordnete aus Lichtenberg, gesagt, dann stellt sich die Existenzfrage und sie wird dann wohl negativ beantwortet.
Ja, ziemlich krasse Aussage. Wir hören mal schnell noch den SPD-Generalsekretär David Kolesnik aus Brandenburg, der zumindest für die Brandenburger SPD mal sagt, woran es gelegen hat. Und auch das ist im Prinzip eine sehr interessante Antwort, weil da auch eine Personalie drin schlummert.
Das ist kein gutes Ergebnis für die SPD. Das schon schlechte Ergebnis vom letzten Mal ist noch unterboten worden. Und insgesamt zeigt das Ergebnis, glaube ich, sehr klar, dass die Bürgerinnen und Bürger zurzeit kein Vertrauen in die Bundespolitik haben.
Die SPD stellt den Bundeskanzler. Und ich glaube, das weiß Herr Kolesnik auch und ich glaube, in der SPD sind auch ziemlich deutlich Stimmen laut geworden, die diese Woche in Frage gestellt haben, ob man mit dem Bundeskanzler hätte werben sollen in einer Kampagne. Was eine ziemlich krasse Aussage ist, oder Thomas? Also, dass man in Brandenburg lieber kein Olaf Scholz plakatiert, damit das Wahlergebnis nicht so schlecht wird?
Ja, das wird nicht so ganz funktionieren, weil Olaf Scholz wohnt in Potsdam, der wählt in Potsdam, der ist Brandenburger. Man kann den ja nicht sozusagen, man war ja auch stolz, als man die Kanzlerkandidatur quasi in Potsdam hatte. Das kriegt man nicht so ganz weg. Aber natürlich, ich glaube, das will man nicht bei der SPD abladen, aber natürlich gibt es so zwei Strategien bei der Brandenburger SPD für die Landtagswahl. Und das ist die erste Strategie ist, die Ampel ist an vielem schuld. Und dann sind es meistens ja die Grünen oder die FDP in der Ampel, die sich immer unheimlich streiten und alles kaputt machen, was wir doch alles so Schönes geplant haben. Das ist die erste Strategie. Das wird man, wie gesagt, nicht unbedingt bei Olaf Scholz abladen, sondern eben bei den kleineren Koalitionspartnern. Und die zweite Strategie ist, wir haben einen Fund und das heißt Dietmar Woidke, der beliebteste Politiker des Landes Brandenburg. Und der ist so beliebt, dass selbst AfD-Anhänger sagen, auch als Ministerpräsident kann ich mir den weiter vorstellen. Und auf dieses Pfund wollen die Sozialdemokraten setzen. Aber, ob das funktioniert, bis zum 22. September diese Popularität in Wählerstimmen umzumünzen, das ist die große Frage.
Sein Name ist gefallen, dann hören wir mal kurz rein, wie er das Wahlergebnis interpretiert hat. Dietmar Woidke, der Landeschef der Brandenburger SPD und natürlich der Ministerpräsident.
Es gibt in Teilen eine Gleichgültigkeit, aber es gibt in Teilen auch einfach eine Gruppe von Menschen, die wir mit den klassischen, mit unseren klassischen Medien, die damit gar nicht mehr erreicht werden. Das ist offensichtlich so der Fall und das ist ein Phänomen, das ist nicht das erste Mal, dass wir sowas beobachten, aber es scheint jetzt auch ein Teil der Erklärung zu sein. Aber wie gesagt, wir sind ja mitten in der Auswertung. Das muss auf der Bundesebene eine sehr kritische Auswertung geben, denn die Kampagne ist nicht gut gelaufen, die Botschaften sind nicht gut rübergekommen und da gibt es viel, viel Grund, kritisch an diese Fragen ranzugehen. Europa ist ein zentraler Baustein in der deutschen Politik. Europa ist die Basis dessen, was wir hier machen. Und das stärker deutlich zu machen, das hätte ich mir gewünscht und das ist leider offensichtlich nicht gelungen.
Also mal abgesehen davon, dass Herr Woidke da drüber kleistert, dass natürlich nicht nur die Bundeskampagne für die Europawahl nicht gut gelaufen ist aus SPD-Sicht, sondern...
Und dass er sich persönlich auch überhaupt nicht gekümmert hat um die Europawahl. Die Europawahlkandidatin aus Brandenburg, die wurde von der SPD so hängen gelassen, die hat keinen Stich gesehen, als bei der Nominierung auf der Landesliste es darum ging, möglichst weit vorne anzukommen, weil man ja ahnen konnte, dass man so viele Abgeordnete nicht nach Brüssel und Straßburg bekommt. Da hat die Brandenburger SPD nicht viel gemacht. Und jetzt zu sagen, die Kampagne hat aber nicht so richtig funktioniert, Europa muss man ernst nehmen, selber erstmal Europa ernst nehmen.
Und die Kommunalwahl, wollte ich noch nachschieben, ist ja auch nicht super gelaufen. Aber er spricht ein interessantes Phänomen an, das jetzt auch heiß diskutiert wird, nämlich war das die erste TikTok-Wahl, angesprochen auf das soziale Netzwerk, wo vor allem junge Leute unterwegs sind, die AfD extrem stark ist, extrem präsent ist, sehr viel investiert hat und offenbar da Erfolge einfährt. Denn das eine Phänomen, über das auch nach dieser Wahl gesprochen wird, ist eben die Wahlentscheidung von jungen Wählern, die CDU und AfD nach vorne gebracht haben. Also die beiden Parteien haben am stärksten gewonnen bei den jungen Wählern zwischen 16 und 24. Das hatte man, glaube ich, so nicht kommen sehen, beziehungsweise hätte man kommen sehen können, wenn man vielleicht öfter mal auf TikTok ist.
Ja, es gab ja auch diese Juniorwahl, also U16, also unter 16, wo es in den Schulen dann quasi so eine Probeabstimmung gab. Und auch da war die AfD, zum Beispiel in Brandenburg, weit vorn. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass diese junge Generation, die ist ja mit Tagesschau und mit Brandenburg Aktuell und Abendschau nicht mehr zu erreichen, sondern die gucken und sehen TikTok, Insta und so weiter. Und da taucht eben AfD auf und Empörung und
Wut. Starke Emotionen, Meinungen.
Ja, und da dann mit sozialdemokratischen Zusammenhaltsparolen zu kommen, das funktioniert nicht. Ja.
Nee, das gilt für Berlin ganz genauso. Also ich erinnere mich noch gerne zurück an vergangene Wahlen. Da waren die Grünen bei diesen U18-Wahlen, bei diesen Junior-Wahlen eigentlich immer vorne in Berlin. Und diesmal haben wir auch eine AfD-Prozentanteil von 9,9, also fast 10% gehabt in Berlin. Das ist auch wahnsinnig hoch. Und wenn man sich das bundesweit anguckt, die 16- bis 24-Jährigen, da haben wir eben die Union vorne. Dann kommt schon die AfD mit plus 11 Prozentpunkten bei 16%. Und dann kommen erst die Grünen mit minus 23 Prozentpunkten bei nur noch 11%. Also für diese Altersgruppe ist, glaube ich, Social Media total wichtig. Und bei der AfD ist es ja auch nicht neu. Also es ist jetzt ja kein TikTok-Phänomen. Die haben ja schon vor Jahren bei Facebook, als Facebook noch viel stärker und mächtiger war, waren die Partei, die bei Facebook am meisten gemacht haben. Ja. Die sind sich da einfach treu geblieben und die TikTok-Videos von Maximilian Krah sind ja viral gegangen, die haben wir alle mitgekriegt, die haben wir auch in den klassischen linearen Medien ja gesehen.
Diese Querelen um die AfD-Spitzenkandidaten sind ja gleich beide, Nummer 1 und Nummer 2, aus dem Verkehr gezogen worden, letztlich von der eigenen Partei, weil sie so viele Kontroversen am Hacken haben. Dass das so gar nicht das Ergebnis geschmälert hat, ist wirklich bemerkenswert, oder?
Ich erinnere mich da immer an einen Satz von Wolfgang Schröder, das ist der Parteienforscher vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, der die AfD ziemlich gut kennt und lange beobachtet. Und der sagte schon vor einem Jahr, was ihn frappiert damals, da gab es ja noch gar keine SS-Verharmlosung durch Maximilian Krah und mögliche Annahme von irgendwelchen Schmiergeldern aus Russland oder China. durch Peter Bistron vermutet oder Maximilian Krah oder seinen Mitarbeiter, der jetzt im Gefängnis sitzt. Das Phänomen war damals schon, sagte Schröder, dass es den Leuten nicht mehr wichtig ist, ob die das Etikett rechtsextrem angeheftet kriegen, Nazi angeheftet kriegen oder nicht. Die werden trotzdem gewählt. Und das sehen wir jetzt wieder, dass auch so eine Querelen, die ja eigentlich belegen, dass die Alternative für Deutschland, die anders sein wollte als die, wie Sie immer sagen, Altparteien, in Person dieser beiden Spitzenkandidaten, 1 und 2 auf der Europaliste, sind alles Verdachtsmomente und so weiter, aber wenn die sich bestätigen sollten, genauso komisch unterwegs sind, möglicherweise sogar sich straffällig gemacht haben, wie sie das immer den Altparteien, wie sie immer sagen, vorwerfen.
Oder tief zerstritten. Thomas?
Naja, es ist ja auch deutlich, zum Beispiel an der Wahlbeteiligung zu erkennen, wie politisiert die Menschen sind. Also als ich noch vor 8 Wochen, als da zum ersten Mal Plakate an den Laternen hingen, da haben mich Leute in Brandenburg gefragt, warum, die Landtagswahl ist doch erst im September, warum sind jetzt schon die Plakate? Es geht um Kommunalwahl und Europawahl. Ach so, ja, die ist ja auch noch. Das war vielen gar nicht bewusst, aber in den letzten Wochen ist diese Politisierung so angestiegen. Die Wahlbeteiligung in Brandenburg ist um 10 Prozentpunkte gestiegen, die ist bei 67%. Das ist so etwa das Level von Landtagswahlen eigentlich. Wir hatten bei Europawahlen schon Wahlbeteiligung von 29% vor Jahren oder bei Kommunalwahlen so 49, ein bisschen über 50. Jetzt sind wir bei 67%. Die Leute wollten also auch bewusst ein Zeichen setzen und da ging es ihnen offensichtlich auch um die Themen und da sozusagen diese ganzen Randerscheinungen, die wir jetzt von der AfD wahrgenommen haben, die spielen dann keine Rolle, sondern die wollten, dass diese Themen endlich wahrgenommen werden. Und dann, ich gucke mir immer gerne mal diese Briefwahlabstimmungen ab. Das sind ja die Leute, die ihre Stimme vorher abgeben, weil es ihnen sehr, sehr wichtig ist, dass ihre Stimme gehört wird. Und das waren früher immer so meistens SPD und Linke, die da vorn waren. Guckt man jetzt auf Brandenburg, dann sieht man, dass bei der Briefwahl die CDU vorne war mit 20%, gefolgt von BSW-Wählern und Anhängern. Das bedeutet also auch als Signal für den Herbst, da ist eine Gruppe unterwegs, die sich gehört fühlen wollen und die das auf jeden Fall dann ins Spiel bringen.
Thomas, dann lass uns ganz kurz noch auf ein Phänomen in Brandenburg schauen, relativ kurz. In einigen Wahlkreisen haben kleine lokale Bündnisse, nicht die großen Parteien, auch nicht BSW, auch nicht AfD, sondern so kleine lokale Bündnisse teilweise erstaunlich gute Ergebnisse gekriegt, teilweise wirklich weit auf Platz 1 mit Abstand vor den anderen. Da waren teilweise auch, ich glaube, bäuerliche Vereinigungen mit dabei. Kannst du darüber ein bisschen was sagen? Was ist das für ein Phänomen?
So klein sind die zum Teil gar nicht mehr. BVB, Freie Wähler beispielsweise, Peter Wieder, der Landesvorsitzende, spricht vom größten Bürgerbündnis Ostdeutschlands seit der Wende. Die sind tatsächlich auch in allen Landkreisen angetreten. Die haben landesweit 7,4% geholt. Die sind quasi fest in der kommunalen Familie integriert. In Bernau, in der Stadt, in der Peter Wieder politisch aktiv ist, da sind sie die stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung. Im Barnim, Bernau liegt ja im Barnim, sind sie auch eine der stärksten Kräfte im Kreistag. Also die sind schon auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr stark geworden. Und es gibt ja sogar auch Wagenknecht-Unterstützer in den Kreisparlamenten jetzt, obwohl ja in Brandenburg der Landesverband noch gar nicht gegründet war und zu dem Zeitpunkt, als man Kommunalwahlkandidaten aufstellen konnte, da gab es ja noch gar kein BSW und trotzdem gab es in zwei großen Städten, also in den zwei großen kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel und in 5 Landkreisen, also Havelland, Elbe-Elster, Oberhavel, Oder Spree, Prignitz, Uckermark, da gab es immer so Gruppen, die nannten sich dann Vernunft und Gerechtigkeit oder Bündnis für Vernunft und das ist im Grunde alles Sarah Wagenknecht und die haben zum Teil 1-2 Leute jeweils in die Kreistage bekommen. Mit denen muss man in den nächsten Jahren rechnen. In der Prignitz, da haben es die Bauern, der Bauernverband auf 13% geschafft und die sitzen mit 6 Vertretern jetzt im Kreistag. Die waren vorher auch schon mit vielen Vertretern drin, aber jetzt sind sie noch größer und stärker geworden. Also mit denen muss man in den nächsten Jahren auch zusammenarbeiten und da muss man auch vielleicht auch neue Formen der Zusammenarbeit finden.
Und in Berlin, Boris, kurze Abschlussfrage, wann sitzt Volt im Abgeordnetenhaus? Denn die kratzen langsam an der 5%-Hürde. Diese kleine, vor allem europaorientierte Partei, relativ jung, eher auf dem linken Spektrum anzusiedeln. Schaffen die es irgendwann mal ins Abgeordnetenhaus? Weil so langsam muss man sie ernst nehmen.
Ich glaube, es gibt immer noch einen fundamentalen Unterschied zwischen Europawahlen und Landtagswahlen oder in Berlin eben Abgeordnetenhauswahlen. Das ist die fehlende 5%-Hürde. Das wird sich ja ändern. Es wird in der Zukunft ja bei der nächsten Europawahl vermutlich wieder eine Sperrhürde geben, wahrscheinlich von 3%. Im Moment gibt es sie nicht. Und das macht natürlich viele Leute oder bringt viele Leute in die Situation zu sagen, dann wähle ich halt die Kleinen, weil ich weiß, die kommen dann auch rein. Und Volt ist mit 4,8% in Berlin, liegt noch vor der FDP, sehr erfolgreich gewesen. Hatten wir letztes Mal aber auch schon. Da war, glaube ich, fast mit dem gleichen Wert die Partei von Martin Sonneborn.
Stärker drin. Als die FDP damals, ja.
Genau wie jetzt Volt. Genau identisch wie jetzt Volt. Deswegen glaube ich, wenn die 5%-Hürde wieder gilt, dann also bei Abgeordnetenhauswahlen, die ja erst in 2 Jahren wären bei uns, dann stellt sich die Frage schon eher, ist das eine verschenkte Stimme? Hm. Wenn ich jetzt Volt wähle und davon ausgehen muss, vielleicht kommen die dann doch nicht über die 5%, wähle ich dann nicht doch lieber eine, von denen ich davon ausgehe, die kommt ins Parlament. Also ich halte es noch nicht für so irre realistisch, dass sie das nächste Mal automatisch, jetzt wie das BSW zum Beispiel, im Abgeordnetenhaus sitzt.
Ja, das ist in Brandenburg ja auch so. Europawahl und Kommunalwahl jeweils ohne 5%-Hürde. Und das ist natürlich die Chance auch für Einzelbewerber, auch für Gruppen, die man sonst im Spektrum gar nicht kennt, gewählt zu werden. Und da wird dann auch, da ist auch die Hürde, das Hindernis zu wählen, dann nicht so groß. Aber wenn man weiß, naja, die kommen nur auf 1%, dann wird man sich vielleicht doch für eine Partei entscheiden, wo man glaubt, dass sie über 5% kommt.
Wir werden natürlich weiter drauf schauen. Und ich glaube, die Wahl wird uns auch dieses Ergebnis noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich danke euch beiden.
Gerne.
Gern.
Ciao.
Ciao.
Das war's von der Spreepolitik diese Woche. Zum Abschluss wie immer noch der Podcast-Tipp, diesmal sogar 2. Der erste, die EM läuft ja seit Freitag und wer in den kommenden Wochen bis zum Finale jeden Morgen gut informiert in den Spieltag starten will, dem sei das EM-Update der Sportschau empfohlen. Kurz und knackig der Rückblick auf die Spiele gestern Abend und die Vorschau auf die Spiele heute Abend. Jeden Tag um 5 Uhr morgens eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und dort gibt es auch den neuen tagesaktuellen News-Podcast der Tagesschau, 15 Minuten. Der Blick auf den Tag, alles, was heute wichtig wird, schnell und informativ und vor allem kompakt erklärt. Für alle, die mitreden wollen, 15 Minuten, der neue ARD-Tagesschau-Podcast in der ARD-Audiothek. Da gibt es natürlich auch uns, die Spreepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Einen guten Start in die erste Europameisterschaftswoche wünscht Sebastian Schöbel.